Trigger Warnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Nina Maria Rudi,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo Romina.
Hallo Shannon.
Ah, das haben wir sehr lange nicht mehr gesagt und sehr lange nicht mehr gehört. Ich freue mich, deine Stimme wieder zu hören. Wie geht es dir?
Ja, also jetzt gerade geht's mir super. Ich freue mich auch sehr, wieder hier am Mikrofon sein zu dürfen. Und werfe dir mal die Frage zurück. Wie geht's dir jetzt gerade?
Eigentlich sehr gut. Ich bin gespannt auf die heutige Folge, weil wir nicht zu zweit nur sind, sondern eben auch zu dritt. Und wir heute eine männliche Stimme begrüßen dürfen, nämlich den Daniel. Hallo.
Hallo ihr zwei.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf.
Der Daniel ist heute bei uns zu Gast seitens des Heimwegtelefons. Wir sprechen heute über das Angebot. Bevor ich mich jetzt hier verhaspel oder irgendwas erzähle, glaube ich, lasse ich doch den Experten sprechen. Wer zum Beispiel das Heimwegtelefon eben nicht kennt, ich glaube, der darf heute nochmal ganz besonders hinlauschen. Oder auch die, die es kennen, für die darf es auch nochmal interessant werden, weil man tatsächlich bei euch auch richtig mitwirken kann. Aber wo denn eigentlich? Kannst du uns kurz mal mitnehmen, was das Heimwegtelefon ist?
Na klar, das Heimwegtelefon, ein paar von euch haben es vielleicht schon gehört, das ist ein ehrenamtliches Angebot, das eine Telefonnummer bereitstellt. Eine Telefonnummer, bei der Menschen abends, nachts anrufen können, wenn sie sich auf dem Weg nicht wohlfühlen. Einfach sagen, hier ist irgendwie ein komisches Gefühl, das ist keine Notlage, keine Notsituation, bei der ich jetzt die Polizei anrufen kann, aber trotzdem so ein ungutes Gefühl. Und ich möchte einfach gerne jemanden jetzt an diesem Moment an meiner Seite haben am Telefon. Dafür haben wir diese Telefonnummer, die tatsächlich an 365 Tagen im Jahr in Deutschland verfügbar ist.
Ich weiß gar nicht, Romina, hattest du schon mal eine Situation, wo du da hättest gerne anrufen wollen oder hast du schon mal angerufen?
Ich habe das Heimwegtelefon angerufen, um es zu testen, als wir in Kontakt getreten sind und habe damals auch für unsere Recherche, weil wir ja selber auch mit euch gerne einfach die Erfahrung selber sammeln wollten, herausgefunden, dass ich erstmal am Telefon gesagt habe, dass ich nur als Test anrufe und einfach mal herausfinden wollte, wie sich das anfühlt. Und bedingt dadurch, dass ich selber eine gewisse Angst abends verspüre und auch weiß, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, war es für mich interessant, was passiert eigentlich, wenn wir diese Telefonnummer anrufen. Und ich war positiv überrascht. Hab aber auch sofort aufgeklärt, dass ich Romina vom Podcast Gefährtinnen bin und die Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen wollte, sondern einfach schauen wollte, wie fühlt es sich denn an, wenn diese Telefonnummer zum einen eingespeichert ist im Telefon, dass man vielleicht sogar eine Kurzwahl hat und wie fühlt es sich an, wenn sie dann wirklich wählt und es tutet. Und für mich hat es sich gut angefühlt, sodass ich sie auch weiterleiten und weiterreichen kann. Das fand ich stark.
Daniel, hast du denn oft Nächte, wo zum Beispiel jetzt nicht nur, ich sag mal, ein Testanruf da ist, sondern auch wirklich ein Anruf, wo du sagst, puh, okay, gut, dass wir das Heimwegtelefon haben?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den Nächten, wie du es gerade ansprichst, das ist unsere Hochzeit. Das sind, also nach Mitternacht, das ist die Zeit, in der die allermeisten Anrufe eingehen und in denen natürlich so ein Angebot, wie wir es haben, auch am dringendsten gebraucht wird. Das ist die Zeit, in der es wirklich schwierig ist, vielleicht auch Menschen aus dem privaten, persönlichen Umfeld zu erreichen. Und was wir dabei natürlich dementsprechend spüren, ist, dass dann auch die Erleichterung, tatsächlich bei uns jemanden ranzukriegen, auch nochmal ein ganzes Stück größer ist als jetzt so 21 Uhr. Tatsächlich finde ich super spannend, was du gerade gesagt hast, Romina, dieses gute Gefühl, das eingespeichert zu haben. Das ist was ganz Charakteristisches, was wir gespürt haben mit unserem Angebot, dass es ganz vielen Menschen hilft zu wissen, sie haben diese Option und sie haben das eingespeichert. Also oft ist es noch nicht mal der Anruf selber, der schon helfen kann, sondern dieses Gefühl, hey, wenn es jetzt wirklich irgendwie noch gruseliger wird, noch eine Eskalationsstufe mehr im Kopf, dann rufe ich da an. Aber ich probiere das jetzt erstmal. Und das kann schon ganz, ganz viel ausmachen. Mehr, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Daher super spannend, dass du das gerade selber so von dir noch angesprochen hast.
Ja, ich finde dieses Gefühl auch interessant, weil ich das vorher so nicht gespürt hatte. Also ich habe selber auch weitere Anlaufstellen, die auch wir im Podcast empfehlen, angerufen, einfach weil ich sie selber nutzen möchte. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man sich manchmal auch einfach nicht traut, da anzurufen. Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, warum es so ist, aber es gibt dieses Gefühl, dass man denkt, ich kann jetzt Hilfe annehmen, aber irgendwie fühlt man sich anscheinend in diesem, was auch immer für einen Modus, nicht wohl. Was mir dann aber auch noch, um direkt nochmal weiter zu kommen, aufgefallen ist, ist da, dass ihr eure, sag ich mal, Verfügbarkeit erweitert hat, beziehungsweise auch ausgeweitet habt. Jetzt ist mir oft aufgefallen, gerade wenn die Winterzeit wieder eintrifft und es ja auch den Schulweg sozusagen gibt, dass meine Gedanken manchmal so dahin schweifen zu sagen, wäre es auch möglich, den Schulweg als Heimwegtelefon anbieten zu können für euch?
Die Frage haben wir tatsächlich auch schon ab und zu bekommen, direkt von Schulen. Und das ist was, was wir in einem ganz weit geblickten Horizont sicherlich gerne auch machen würden. Also wir bekommen auch immer wieder die Frage, hey, könnt ihr nicht bis 4 Uhr nachts oder 5 Uhr nachts unterwegs sein? Um 3 Uhr ist meine Party noch nicht zu Ende. Oder geht die Nachtschicht halt noch länger? Aktuell müssen wir sagen, ist es einfach personell mit den ehrenamtlichen Kräften, die wir haben, nicht stemmbar ist. Also wir haben mal so ein bisschen durchgerechnet, wie viele Ehrenamtliche man pro Stunde mehr bräuchte. Das ist enorm. Und wir haben als Heimwegtelefon uns zum Ziel gesetzt, dass wir das Angebot, was wir haben, wirklich auch zuverlässig anbieten wollen. Also wir wollen nicht so tun, als könnten wir bis 8 Uhr morgens erreichbar sein, wenn wir es überhaupt nicht realistisch abdecken können. Daher haben wir uns diese eingeschränkten Öffnungszeiten gesetzt. Also aktuell kann man ja sagen, Sonntag bis Donnerstag von 21 bis 24 Uhr und Freitag, Samstag von 21 bis 3 Uhr an den Wochenenden, um eben zu sagen, das ist das, was wir momentan aus der Kraft, die wir haben, realisieren können. Damit haben wir das klar kommuniziert. Und Menschen, die uns kennen und die Öffnungszeiten kennen, können dann auch dementsprechend agieren und sagen, okay, passt auf, Leute, dann gehe ich vielleicht auch jetzt schon los, damit ich dann im Falle des Falles noch das Heimwegtelefon vielleicht auch erreichen kann. Aber in irgendeiner idealeren, besseren, zukünftigen Welt wäre das sicherlich auch schön, wenn wir auch in solchen Situationen noch da sein können. Was spannend ist, ist, dass wir im Winter, entgegen dem, was die meisten Leute vermuten, wesentlich weniger Anrufe haben als im Sommer. Das hat aber wahrscheinlich eher damit zu tun, dass es zwar eher dunkel wird, aber zu diesen Zeitpunkten natürlich mehr Leute unterwegs sind. Das heißt, man fühlt sich jetzt nicht so allein wie jetzt mitten in der Nacht. Und es wird zwar eher dunkel, aber ich kann um die Uhrzeit natürlich auch viel besser andere Menschen in meinem privaten Umfeld erreichen. Während hingegen im Sommer Biergärten haben offen, Semesterferien, Schulferien. Und da ist einfach ein größeres Nachtleben aktiv. Das merken wir ganz klar, dass da in den Sommermonaten tatsächlich ein höheres Anrufaufkommen ist als in den Wintermonaten.
Du sprichst schon von einem höheren Aufkommen. Kann man das irgendwie in Zahlen fassen, dass man so mal ein Gefühl dafür bekommt, wie viel das tatsächlich so mal im Durchschnitt in den Höchstzeiten oder noch nicht mal in den Höchstzeiten so einfach wirklich im Durchschnitt bei euch ankommt?
Ja. Das kann ich glücklicherweise dir sogar ziemlich frisch geben, weil ich gerade erst neue Zahlen rausgesucht habe. Also letztes Jahr, 2023, haben wir über 8.500 Anrufe gehabt über das ganze Jahr und eine Gesprächszeit roundabout 86 Tagen dabei. Also etwa 125.000 Minuten, die über so ein Jahr an Gesprächszeit entstehen. Die Aufteilung ist halt super unterschiedlich. Du hast Abende, da gehen wirklich nur eine Handvoll Anrufe ein. Und dann welche, sagen wir mal, da wird gerade ein Bus ausgekippt, da wo dann wirklich einer nach dem anderen kommt. Das ist super unterschiedlich. Man kann es ein bisschen vorhersehen, einfach anhand der Erfahrungen so über die Jahreszeiten. Aber es ist, na, da spielt manchmal das Wetter eine Rolle, wenn irgendwo in bevölkerungsdichten Gebieten Deutschlands gerade eine sehr große Regenwolke unterwegs ist, dann merken wir das auch sehr schnell in den Anrufzahlen.
Und ich meine, diese Anrufzahlen, du hast gerade schon so von Sommer und Winter gesprochen und von Dunkelheit, aber gibt es denn bestimmte Situationen, die ihr herauskristallisieren könnt, wo die Menschen euer Angebot nutzen?
Also zum Ersten kann man sagen, beim Heimwegtelefon gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich habe schon wirklich die unterschiedlichsten Situationen erlebt. Aber natürlich gibt es so diese Klassiker quasi, also die Situationen, die immer wieder auftreten. Wir merken, dass das Angebot sehr, sehr viel mit dem ÖPNV zusammen genutzt wird. Also vor allem, wenn Menschen die Straßenbahn, die U-Bahn, den Bus verlassen und sich aus so einem zumindest bedingt geschützten Raum rausbewegen. Also im Bus, ne, da sind andere Leute, mindestens aber irgendwie die Person, die das Fahrzeug führt. Da sind eventuell Kameras, da ist Licht. Ich kann das besser einschätzen, was da drin passiert in so einem Bus. Also es gibt durchaus viele Menschen, die sich auch im ÖPNV nicht wohlfühlen, aber es ist immer noch ein einigermaßen kontrollierbarer Raum. Aber in diesem Moment, in dem ich den verlasse und dann befinden sich die meisten Menschen eben auch halt weiter außerhalb, da kann das schnell kippen. Und das ist auch was wir beobachten, dass wir sehr viel eben in diesen Randgebieten auch angerufen werden. Also nicht unbedingt so gerade frisch aus dem Club gepurzelt, mitten in der Innenstadt, sondern sehr viel, hey, ich habe schon ein bisschen Stück zurückgelegt, vielleicht auch mit anderen gemeinsam und jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, bin weiter draußen, vielleicht sogar im ländlichen Raum. Das sind die Situationen, in denen wir dann am häufigsten kontaktiert werden, wenn eben dann keiner mehr so richtig da ist im Umfeld. Das andere, was wir häufig haben, sind Personen oder Personengruppen, die als bedrohlich wahrgenommen werden. Und ich glaube, jetzt werden sehr viele von denen, die zuhören und ihr beiden auch, Beispiele solcher Situationen im Kopf haben, wenn man unterwegs ist und da ist vielleicht eine Person oder auch so eine Personengruppe, die ist einem einfach irgendwie nicht geheuer. Man kann das vielleicht gar nicht so genau sagen. Da ist ganz oft Alkohol im Spiel, also bei denen, die als bedrohlich empfunden werden, so eine betrunkene Gruppe, Leute, die da irgendwie unterwegs ist und ich will gerade einfach nur nach Hause. Das wird dann, das hat so was Unberechenbares schnell, was dann auch so dazu führt, dass man sagt, ganz objektiv betrachtet, tun die mir jetzt gerade nichts. Die haben mich jetzt auch nicht angesprochen, die haben mich nicht angefasst, die haben mich vielleicht noch nicht mal wahrgenommen, dass ich hier bin, aber die empfinde ich gerade als unangenehm. Und das ist eine Situation, da kann ich mich ja nicht an die Polizei wenden, weil die sagen, naja, haben die jetzt was mit ihnen gemacht? Nee, naja, was sollen wir denn da jetzt ihnen tun? Das möchte ich der Polizei gar nicht vorwerfen. Das ist halt gar nicht ihre Aufgabe. Aber die Menschen bleiben natürlich in diesem Moment mit diesem Gefühl zurück. Und dieses Gefühl können wir ernst nehmen in diesem Moment trotzdem und eben diese Hilfestellung mit unserem Angebot geben.
Wir sind ja gerade an dem Punkt, dass du, Daniel, auch gesagt hattest, da wo eventuell die Polizei am Hörer gar nicht wirklich eingreifen kann, darf, möchte, will, was auch immer, da seid ihr. Würdest du also auch sagen, es gibt keinen Anruf zu viel, sondern eher einen Anruf zu wenig?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das ist doch ein komplexes Feld. Es ist so, dass es natürlich immer besser ist, wenn ich das aus einer eigenen Kraft heraus schaffe, den Weg zurückzulegen. Und es ist auch wichtig, selbst die Situation irgendwie einschätzen zu können, um die richtigen Handlungsoptionen abzuleiten. Aber es gibt eben diese Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass ich das gerade nicht mehr kann, dass das mir nicht mehr gelingt. Das ist der Moment, wo wir versuchen, dazu zu kommen, wenn wir kontaktiert werden, und aber dabei wieder helfen, dabei unterstützen, dieses aus einem Eigenantrieb heraus, aus einer Eigenwahrnehmung die Situation wieder richtig einzuschätzen. Weil wir sind ja auch nicht wirklich vor Ort. Wir können ja auch nur mit dem arbeiten, was die Person uns mitteilt am anderen Ende. Das machen wir, indem wir versuchen, gute Fragen zu stellen. Da haben wir uns natürlich drauf spezialisiert und bilden natürlich unsere Leute auch darauf entsprechend aus. Aber das Ziel dabei ist es natürlich, die Person selbst wieder zu bestärken, diese Situation bewältigen zu können. Das ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil dieser Aufgabe, die wir uns da gestellt haben, weil wir ja nicht möchten, dass die Leute, die in dem Moment sich nicht wohlfühlen, das abschieben auf uns und dann quasi selbst gar nicht mehr so richtig ihr Umfeld wahrnehmen. Das ist quasi das, was wir ja gerade nicht wollen. Wir wollen unterstützen dabei. Ich sage immer so eine Art Erste-Hilfe-Paket. Wir können jetzt nicht alle Probleme lösen, aber wir können in dem Moment, in dem so eine Situation eintritt, helfen, wieder zu einer realistischen Einschätzung der Situation zu kommen. Weil dieses realistische Einschätzen, wie jetzt tatsächlich eine Gefahrensituation ist oder eben auch nicht ist, ist ja die Basis meines Handelns vor Ort. Und das kann natürlich auch heißen, okay, hier ist eine gefährliche Situation, und dann auch das Ermutigen, damit solltest du dich jetzt an die Polizei wenden oder im glücklicherweise sehr, sehr selten eintretenden Extremfall können wir dann auch die Polizei verständigen. Aber der Fokus liegt immer darauf, die Menschen, die wir dran haben am Telefon, zu bestärken, dass sie das auch selber schaffen können und ihnen da wieder den Mut zu geben und diese Kontrolle über die Situation selbst zurückzugeben, damit die nicht auch in so eine Abhängigkeit von der Fremdhilfe dann irgendwann gelangen.
Wir sprechen ja viel über auch so Statistiken, Zahlen, sei es jetzt häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, bis zum Extremfall des Femizids zum Beispiel. Und das wird ja in den Medien doch schon sehr mit Schlagzeilen unterfüttert. Es werden, ich glaube, mitunter auch die Extremstfälle eben auch gezeigt. Das macht ja etwas mit so einem Sicherheitsgefühl, was du auch gerade angesprochen hast, und auch mit dieser realistischen Einordnung der Gefahrensituation, die man jetzt hat. Habt ihr da oder wie schätzt ihr dieses Sicherheitsgefühl von Frauen heutzutage ein, die unterwegs sind, geprägt vielleicht durch Medienberichterstattung oder?
Ja, das hat ja ganz viel zu tun mit dieser ganzen Thematik Kriminalitätsfurcht. Das ist ein Begriff, glaube ich, aus der Soziologie stammt, der sich eben mit dieser Thematik beschäftigt. Und das ist ein super tiefes Thema, in das man vorzüglich Doktorarbeiten schreiben kann und Diplomarbeiten und Masterarbeiten. Und wir können da auch immer nur versuchen, die ganze Situation zu greifen. Und ich möchte gleich am Anfang dazu sagen, dass auch alles, was ich dazu sage und denke und hier äußere, ist immer so ein ständiger Reflexionsprozess. Und das kann dazu führen, dass ich jetzt vielleicht, wenn ich in einem Jahr mit euch hier sitzen würde, manche Sachen auch schon wieder anders wahrnehmen würde. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dem wir uns eigentlich auch permanent stellen sollten, solche Sachen zu hinterfragen. Und da spielen Medien auf jeden Fall natürlich eine große Rolle. Medien zeichnen natürlich dann ein gewisses Bild. Und tatsächlich jetzt nicht nur die konventionellen Medien, sondern eben auch alles, was auf Social Media passiert. Was wir wahrnehmen, wir haben natürlich auch immer nur einen Ausschnitt, aber was wir wahrnehmen, ist, dass medial sich entweder auf irgendwelche Einzelfälle konzentriert wird, die dann präsentiert werden, oder es wird eben auch gerne so dieses... Also sehr oft, wenn wir Presseanfragen bekommen, dann merken wir, dass diese Presseanfragen sehr darauf ausgelegt sind, dass es quasi eigentlich schon ein fertiges Bild gibt, nämlich Frau ist gleich verwundbar und gefährdet, Frau ist gleich hat Angst und Frau ist gleich muss beschützt werden. Und demgegenüber steht jetzt natürlich eine tatsächliche Vulnerabilität, also eine tatsächliche Bedrohung von weiblich gelesenen Personen, die sich ja auch nachweisen lässt, die aber natürlich auch gerne so als Bild wieder reproduziert wird. Und das ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts Falsches, darauf aufmerksam zu machen, auf die Thematik. Aber sie sollte natürlich lösungsorientiert sein. Was wir jetzt am Telefon eben daraus merken, ist, dass ganz oft weiblich gelesene Personen das äußern, ganz klar am Telefon so benennen, dass sie sich unsicher fühlen, weil sie eine Frau sind. Und zwar nicht jetzt, weil eine Frau einfach irgendwie zu viel Angst hat oder so, sondern weil sie sich eben als Frau bedroht fühlen, besonders bedroht fühlen. Das ist sehr charakteristisch. Und wir versuchen natürlich am Telefon sowieso nicht zu sehr jetzt die Angst auch wieder zu betonen, weil wir ja eigentlich von der Angst wegkommen wollen. Trotzdem versuchen wir natürlich herauszufinden, okay, was löst es jetzt vielleicht im Moment aus, auch um in der Situation herauszufinden, okay, gibt es jetzt tatsächlich eine Gefahr, die auch real ist, bei der wir einschreiten müssten, bei der wir eine Empfehlung geben sollten, wie kannst du dich jetzt irgendwie verhalten oder also einschreiten im Sinne von Polizei informieren oder diese Empfehlung geben, die Polizei zu informieren. Aber da merken wir halt ganz oft, dass so das zurückkommt, na, man hört ja so viel. Bis hin halt auch so ein bisschen konkreter, ja, meine Freundin wurde irgendwie vor 2 Wochen hier angesprochen irgendwie oder vielleicht sogar angegriffen, angefasst. Oder ich habe dann Artikel gelesen, wie im Nachbardorf ist was passiert. Das rattert natürlich die ganze Zeit so mit. Und dann kommt natürlich dazu so ein gerade auch durch Social Media gezeichnetes Bild, was eine Kriminalitätsfurcht durchaus auch wieder fördert und dieses verletzliche Bild auch versucht aufrecht zu erhalten. Und das kann ganz oft gut gemeint sein, um Frauen quasi zu empowern, sich auch zu schützen. Aber das führt natürlich auch schnell dazu, dass man sich permanent bedroht fühlt. Und dieses permanent bedroht fühlen kann dann eben, ist in dem Moment ein Problem, in dem das einschränkend wirkt, weil ich bestimmte Sachen nicht mehr mache, weil ich sage, hey, die Gefahr ist mir jetzt irgendwie zu groß, ich gehe jetzt gar nicht mehr raus im Extremfall. Und da sollten wir und versuchen wir auch daran mitzuwirken und zu helfen, zu unterstützen, dass diese tatsächlich durch begründbare Sachen entstehende Angst nicht dazu führt, dass gerade weiblich gelesene Menschen sich in ihrem Handeln permanent einschränken müssen.
Ja, die Angst sollte natürlich nicht dazu führen, dass man irgendwie sich auch in seinem Privatleben vielleicht doch nicht auf diese Party traut, ne, und den Heimweg dann die ganze Zeit schon vor Augen hat. Das kann natürlich auf jeden Fall einschränken. Es gibt natürlich aber auf der einen Seite eben dieses Gefühl und dieses Sicherheitsgefühl, was du auch angesprochen hast, was man eben vielleicht durch die Freundin mitbekommt, die eben diesen Heimweg schon mal bestritten hat und es irgendwie doof lief. Dann gibt's auf der anderen Seite natürlich auch die statistischen Zahlen und Fakten, die eben auch so ein Gefühl natürlich auch begründen, weshalb das da sein kann. Und da sind Frauen statistisch gesehen eben öfter betroffen. Jetzt frage ich einfach mal, weil wir auch tatsächlich selten in diesem Podcast einen Mann zu sprechen haben, würdest du denn auch oder hast du denn auch schon mal eine Kumpel auf dem Heimweg angerufen, so als Mann jetzt gesehen, ist diese Frage eigentlich total dämlich, weil man nicht zwischen Geschlechtern unterscheiden sollte, trotz der Statistik, die nachweist, dass Frauen öfter betroffen sind? Oder wie ist so da dein Gefühl oder wie gehst du auch persönlich als Mann damit um?
Also ja, ich habe schon selber auch das Heimwegtelefon genutzt in Situationen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich bin jetzt auch vielleicht nicht gerade der größte Mann, also ich bin knapp 1,60 groß und wenn ich unterwegs bin, fühle ich mich allein auch schon aufgrund irgendwie meiner Statur, was ja auch irgendwie, ne, das kriegt man irgendwie von klein auf mit. Okay, ich bin halt kleiner als die anderen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man als männlich gelesene Person sich in bestimmten Situationen nicht so richtig wohlfühlt. Bei mir ist vielleicht so ein bisschen das Besondere, dass ich in einem eher ländlich geprägten Umfeld aufgewachsen bin und ich hatte das tatsächlich sehr viel durch das richtig Dunkle laufen zu müssen. Also ich rede von richtig, richtig dunkel, walddunkel, ohne Beleuchtung. Das hat sich definitiv nicht schön angefühlt. Und das habe ich nicht immer gerne gemacht. Also das kann alle Geschlechter treffen. Und es rufen ja auch Männer beim Heimwegtelefon an. Wir sagen ja immer, wir begleiten Menschen. Wir strengen das gar nicht auf eine bestimmte Personengruppe ein oder ein bestimmtes Geschlecht. Daher, es gibt durchaus auch Männer, die sich an das Heimwegtelefon wenden. Die aber wiederum, das merken wir, beziehen die Angst eigentlich nie auf sie als Geschlecht. Also ich habe persönlich jetzt noch nie einen Mann erlebt beim Heimwegtelefon, der anruft und sagt, ja, gerade als Mann fühlt man sich jetzt hier nicht so sicher. Also das, was wir bei weiblich gelesenen Personen sehr häufig hören, das passiert bei männlich gelesenen Personen quasi nie. Wir erleben es auch aber immer wieder und das sollte einem dann auch wiederum zu denken geben, dass Männer anrufen und sagen, darf ich euch eigentlich überhaupt nutzen? Ist es okay? Darf ich das als Mann gerade überhaupt machen? Wo wir denken, okay, obwohl wir das ja nicht kommunizieren, dass wir nur für weiblich gelesene Personen da sind, nehmen Männer teilweise an, dass so ein Angebot für sie als Mann gar nicht zur Verfügung steht, dass sie davon ja gar nicht Gebrauch machen dürften. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie viele Männer vielleicht gerne mal das Heimwegtelefon wählen würden, aber sich einfach nicht trauen. Ja, so absurd das klingt. Und wir sagen einfach, wir sind da offen für alles und versuchen auch die Thematik gar nicht so sehr als reine Frauenthematik zu betrachten. Es gibt Punkte, wo das geschlechtsspezifisch eine ganz, ganz klare Rolle spielt, aber eben auch genügend Punkte, wo das keine Rolle spielt. Und der entscheidende Punkt ist, dass wenn ich Opfer bin oder wenn ich mich bedroht fühle, spielt das für mich ja überhaupt gar keine Rolle, ob ich jetzt in diese oder in diese Kategorie, will das Wort eigentlich gar nicht verwenden, dieses Geschlecht oder sowas gehöre, ob ich einer statistischen Mehrheit angehöre oder einer Minderheit. In diesem Moment habe ich dieses Gefühl. Und wir sagen ja, dann können wir das doch einfach von allen Menschen auch ernst nehmen, wenn es allen Menschen so gehen kann.
Wenn wir in der Situation sind, die du jetzt gerade schon sehr schön beschrieben hast, dass wir das nicht vom Geschlecht abhängig machen dürfen und sollten, obgleich wir uns als weiblich gelesene Personen grundsätzlich politisch und auch irgendwo gefährdet fühlen, ab wann und wie dürfen wir viel mehr über diese Art von Möglichkeit und auch Endprodukt als Heimwegtelefon sprechen? Und welche Lösungen seht ihr da für euch? Welchen Weg dürfen wir da für uns alle finden, um nicht nur das Heimwegtelefon irgendwo zu empfehlen und auch einfach weiterzuleiten? Also für mich ist das so selbstverständlich, wie den Unterschied zwischen der 112 und der 110 zu erklären, dass es halt auch das Heimwegtelefon gibt. Weil da ist ja auch schon mal oft so der Moment, wo man denkt, was war denn jetzt nochmal die Polizei und was war jetzt die Feuerwehr? Es ist einfach schön, wenn man das im Handy eingespeichert hat, dann geht das alles schneller. Und beim Heimwegtelefon ist das dann für mich das Gleiche. Als ich gehört habe, dass mein Neffe, sag ich mal, eingeschult wird, der kommt jetzt in die Realschule, das ist also auch so ein riesiger Meilenstein, sag ich mal, weil ich das vorhin ja auch schon so ein bisschen angeteasert habe, dass man da irgendwie in die Schule kommt, da sind ja viel Ältere und dann sind da neue Themen, die Pubertät und überhaupt. Es ist ja schon ein Teil Aufklärung. Wie würdet ihr euch da gerne positionieren? Wie können wir den Weg finden, da auch einen größeren Raum zu finden, um das zu kommunizieren?
Also aus unserer Sicht, dadurch, dass es ja wirklich schon helfen kann, das Heimwegtelefon allein zu kennen, sollten eigentlich auch alle Menschen wissen, dass es das Heimwegtelefon gibt, um es als Option zu haben. Es kann halt natürlich nicht das Allheilmittel für alle Probleme sein. Und was wir auch ganz klar sagen wollen, wir können ja auch nicht die Ursachen zum Beispiel der geschlechtsspezifischen Angst beseitigen. Das ist gar nicht unser Anspruch. Aber das ist natürlich ein etwas, was getan werden muss, aber an anderer Stelle. Wir sind so, ja, eben das Erste-Hilfe-Paket, die schnell erreichbar sind, die jetzt in dem Moment wirken können. Auch wenn sie das große Ganze, was irgendwie vielleicht dazu führt, nicht beseitigen können, können sie in dem Moment wirken. Das heißt nicht, dass deswegen nicht eine Talkshow geführt werden sollte, dass nicht auf dem Arbeitsplatz über sexualisierte Gewalt gesprochen werden sollte. Das muss ja alles trotzdem passieren. Aber für den Moment ist es, glaube ich, gut, wenn man einfach weiß, hey, da gibt's noch diese Nummer, wenn diese Situation eintritt. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass man sich dann zu detailliert irgendwie Gedanken machen sollte. Also es ist natürlich, also wir wünschen uns natürlich von den Menschen, die uns nutzen, dass sie uns jetzt nicht zur reinen Unterhaltung anrufen, weil, ja, ich war jetzt unterwegs und meine Podcast-Liste ist leer, habe alles schon gehört, da dachte ich, rufe jetzt euch mal an. Das ist natürlich nicht das Ziel. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich krieg sonst gerade niemand mehr ans Telefon und diese Situation, die gibt mir einfach gerade ein ungutes Gefühl, dann probier es auch erstmal. Vielleicht merkst du auch einfach nach 5 Minuten, hey, okay, das hat jetzt schon geholfen und das passt, den Rest des Weges schaffe ich alleine. Aber du hast auf jeden Fall erstmal die Option. Viel schwieriger ist es, wenn du draußen unterwegs bist und du kommst in diesen Moment und du bist einfach auf dich allein gestellt. Das kann so krass auch nachwirken. Und das ist so eine Einschränkung oder kann so eine starke Einschränkung sein, die Menschen dann erleben. Da glaube ich, dass es wirklich gut ist, wenn man dafür sorgt, dass es Menschen auch erfahren. Und das heißt natürlich eben im Umfeld weitergeben. Manchmal ist es auch schon ganz, ganz hilfreich, über die Existenz des Angebots zu sprechen. Auch das erleben wir immer wieder, das bringt ja auch eine Debatte ins Rollen, in denen Positionen ausgetauscht werden. Und das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, was überall eigentlich immer passieren sollte, dass Menschen, gerade auch Menschen, die vielleicht nicht sich als Zielgruppe im ersten Moment sehen würden, also auch einfach mal einem Mann erklären, was das Heimwegtelefon ist, ist echt eine gute Sache. Manche Männer reagieren dann auch mit, hä, was, aber hast du da wirklich so krass Angst, dass du jetzt da anrufen musst? Ja, habe ich. Das ist eine Erkenntnis, zu der müssen viele Leute auch erstmal kommen. Insofern auch gerne mal da reinbringen, wo ich jetzt nicht im ersten Moment sagen würde, die brauchen das jetzt. Einfach um die Debatte am Leben zu halten.
Ich habe auch das Gefühl, dass so während des Gesprächs, ich habe dich ja ganz nah in meinen Ohren durch meine Kopfhörer, dass deine Stimme an sich einfach schon sehr beruhigend sein kann. Also ich höre dir sehr gerne zu und fühle mich jetzt auch in meinen eigenen 4 Wänden einfach sehr wohl, wobei ich mich hier immer sehr wohl fühle. Und ich glaube, da braucht es aber auch eine Art von Empathie, Feinfühligkeit, auch das Bewusstsein darüber, die Person nicht in die Situation auch noch reinzusteigern. Also ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man das Heimwegtelefon anruft und jemand sagt, oh Gott, und was hat er an? Eine Kapuze? Und dann nochmal die Angst verstärkt. Und ihr sucht ja. Wie würdest du jemanden beschreiben, der beim Heimwegtelefon, oder wie sollte sich die Person selbst einschätzen, die beim Heimwegtelefon den Hörer abnimmt?
Zunächst einmal vorangestellt, glaube ich, dass ich als männlich gelesene Person manche Sachen nie in ihre Gänze werde greifen können. Und trotzdem hat es mir, ich bin jetzt 4 Jahre beim Heimwegtelefon, ganz, ganz viel geöffnet, indem ich da einfach nur zugehört habe und realisiert habe, welche Situation, welche Erfahrungen vor allem weiblich gelesene Personen machen müssen. Also nicht, weil sie halt das machen sollen, sondern weil die Realität eben so ist. Aber bei uns ist es ja relativ 50-50 bei den Ehrenamtlichen. Also etwa die Hälfte sind männlich gelesen, etwa Hälfte weiblich gelesen. Und wir haben auch eine bunte Mischung dazwischen, was total schön ist. Und das ist erstmal total wichtig, dass man, auch wenn man glaubt, oder auch wenn man weiß, man kann vielleicht als Mann bestimmte Sachen nicht verstehen, trotzdem versucht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, auch wenn man es vielleicht hundertprozentig nie wird greifen können. Aber um auf deine eigentliche Frage zu kommen, wer sind die Menschen bei uns? Das ist super spannend, weil unser Verein, die Ehrenamtlichen, die bei uns sind, wirklich so komplette Breite der Zivilgesellschaft eigentlich abbilden. Also das sind Leute, die sind, also ist ja 18, ist bei uns quasi das Mindestalter, die sind gerade 18, 19, kommen vielleicht aus der Schule, aus der Ausbildung, starten da gerade rein ins Leben. Es gibt Leute, die ja Mitte 40, Mitte 50 sind, da sind vielleicht irgendwie die ersten Kinder schon raus. Dann gibt es Menschen, die zum Beispiel aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung nicht mehr arbeiten können, aber gerne irgendwie etwas tun möchten, etwas bewirken können auch, bis hin halt zum Rentenalter. Das ist wirklich alles dabei und das ist eine unglaublich spannende Mischung, weil trotzdem eint uns alle so dieser Wunsch, was zu tun, was zu machen. Irgendwie nicht einfach nur so passiv zu sagen, ja, alles ganz schlimm, ne, ist halt so, sondern zu sagen, hey, ich kann mit was ganz, ganz Einfachem, nämlich mir die Zeit nehmen für andere Menschen, kann ich was bewirken. Und wenn es nur dieser eine Mensch ist, es ist ja so ein 1-zu-1-Erlebnis, was wir haben. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie einen großen Vortrag halten vor 150 Leuten. Das ist wirklich so ein, wir beide jetzt, wir schaffen diese Situation, wir kommen hier durch, wir bringen dich jetzt gut nach Hause, wir bringen dich gut durch diesen Park. Dafür Zeit hergeben zu wollen, teilen zu wollen. Wir teilen ja unsere Zeit in diesem Moment. Ich würde auch gar nicht irgendwie so aufopfern oder sowas. Das ist ein vollkommen falscher Begriff. Das ist einfach, ich möchte gerne meine Zeit jetzt mit diesen Menschen teilen, die gerade das Bedürfnis danach haben. Das ist eigentlich so erstmal eins der wichtigsten, der wichtigsten sozialen Punkte. Was man natürlich sich im Klaren sein muss, ist, dass wir ja an der Stelle immer im Hintergrund eigentlich stehen. Es geht ja bei dem Anruf nicht um mich, es geht ja um die Person, die sich gerade an uns wendet. Und die möchte ich erstmal ernst nehmen, der möchte ich zuhören, der möchte ich helfen. Also man sollte es jetzt nicht aus dem Eigenantrieb machen, dass man gerne unbedingt quatschen möchte am Telefon. Das ist sicherlich eine gute Eigenschaft, dass man sehr gerne spricht auch, dass man in Kontakt geht auch mit Menschen, aber man sollte genauso gut die Fähigkeit haben, sich auch zurückzunehmen, zuzuhören, wirken zu lassen. Und natürlich kommt man auch mal irgendwie in ein Gespräch, zu dem man jetzt sagt, okay, da kann ich jetzt nicht so viel beitragen, aber dann lasse ich mir das jetzt einfach mal erklären. Lasse ich mir jetzt einfach mal von einem Swiftie erklären, wie ist denn das so? Oder die neuesten Trends aus der Hundewelt oder was gerade auf Netflix läuft. Auch wenn ich jetzt mit einer bestimmten Thematik nichts anfangen kann, da zu sagen, hey cool, dann höre ich mir das jetzt einfach mal an. Das ist doch jetzt hier spannend, auch gerade das mal zu hören. Ist übrigens wirklich mega interessant. Ich habe schon so viele spannende Gespräche auch geführt und so Personen und Berufsgruppen, denen man auf einmal begegnet, wo man denkt, krass, okay, den wärst du halt so im normalen Leben relativ unwahrscheinlich begegnet, wenn du nicht gerade irgendwie vielleicht Journalist bist oder irgendwas in dem Bereich machst. Super spannend. Eine Kollegin von mir hatte tatsächlich mal irgendwie jemanden dran, eine junge Frau, die bei Germany's Next Topmodel war. Wann hat man das schon mal, solche Erlebnisse? Oder ich habe irgendwann mal mit einer Mitarbeiterin von der Berliner Müllabfuhr gesprochen. Und dann hast du halt einfach mal so 10 Minuten, um so ein Gespräch zu führen über Themen, über die du sonst niemals sprechen würdest. Mega cool einfach. Was halt so an den sonstigen Skills wichtig ist, man muss eine Ruhe haben, auch in Situationen, die angespannter sind. Also du musst ja dann trotzdem reagieren können, wenn dieser seltene Fall eintritt, dass mal was passiert. Und was wesentlich häufiger der Fall ist, wir dürfen natürlich nicht, das ist vorhin so ein bisschen angedeutet, wir dürfen natürlich nicht die Angst auf uns übergreifen lassen. Und diese Angst, die aber durch den Hörer bei uns ankommt, das ist manchmal schon extrem. Und das ist so extrem, weil die Person es in dem Moment tatsächlich gerade so fühlt. Es kann sein, dass da objektiv nichts ist, aber diese Angst, die ist ja real. Die ist ja für diesen Menschen sehr real und die wird ja auch kommuniziert, auch nonverbal kommuniziert, ne? Also auch in der Stimme oder vielleicht bis hin dazu, dass die Person ganz aufgelöst ist und fast nur noch weint und kaum wirklich artikulieren kann, in welcher Situation sie ist. Dann ruhig zu bleiben, auch nachts um zwei da zu sitzen und sagen, okay, pass auf, sag mir gerade erstmal, wo bist du jetzt gerade? Was ist gerade passiert? Da ruhig zu bleiben und diese Situation zu erfassen, zu erkennen, was passiert hier gerade? Muss ich hier eingreifen? Muss ich dieser Person tatsächlich Hilfe vor Ort schicken? Das braucht ein bisschen Nerven natürlich auch einfach. Aber es ist auch ganz, ganz stärkend und es ist auch schön. Also vor allem, weil man das ja dann auch trotzdem zurückbekommt und über so einen Anruf auch erlebt, wie sich das Gegenüber dann vielleicht auch beruhigt. Die Stimme wird irgendwie ruhiger und dann ändert sich auch der Gesprächsinhalt. So am Anfang hat sich das alles oh Gott, da war dieser Typ, der hat mich so angeguckt in der Straßenbahn und dann ist er auch noch ausgestiegen an der gleichen Stelle. Und der ist jetzt zwar nicht mehr hinter mir, aber ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Und dann läufst du ein Stückchen mit und dann geht es plötzlich irgendwie um das gemeinsame Klassentreffen, von dem man gerade herkommt oder so. Um die Swifties, genau. Was halt gerade irgendwie so passiert und du merkst, okay, die Themen wandeln sich, die Stimme wandelt sich, die Person kann wieder lachen, du hörst wieder ein Lachen am anderen Ende. Das gibt einem wahnsinnig viel zurück. Oh, ansonsten muss man halt vor allem einfach in der Nacht wach sein können. Das ist halt so ein... Und die Zeit haben, ne? Das ist so ein ganz entscheidender Faktor einfach. Die Zeit überhaupt, um die Uhrzeit aufbringen zu können.
Jetzt hast du uns einen super Einblick geschenkt bezüglich des Ehrenamtes. Wie kann das aussehen? Wer bin ich? Wer seid ihr? Und worauf darf man sich einstellen? Du hast gerade und auch schon ganz am Anfang von dem Erste-Hilfe-Koffer der Seele für die Seele gesprochen. Den haben wir auch bei uns im Podcast schon mal geteilt. Wenn wir ein Ehrenamt ausüben, wie sieht das für dich aus, wenn dein Ehrenamt Feierabend hat? Hast auch du da so einen kleinen Einblick für Menschen, die sich jetzt dafür interessieren, wie ihr damit umgeht, damit man ja abschalten kann, nachdem wir Menschen geholfen haben, sie begleitet haben und irgendwo auch selber zwar sagen dürfen, ja, ich gehe da verantwortungsvoll mit um, aber da sind die ein oder anderen Sachen doch nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Wie sieht das aus?
Wir sind ja in dieser besonderen Situation, dass wir das ja von zu Hause aus machen. Also ich sitze in meinem Arbeitszimmer, Leute sitzen auf der Couch, da wo wir uns selber ja auch wohlfühlen, da wo wir uns erstmal selbst unseren Safe Space bauen. Aus diesem heraus helfen wir den Menschen, ich sage gerne Zivilcourage aus dem Homeoffice, du musst halt nicht rausgehen und kannst trotzdem Menschen eine Unterstützung sein in dem Moment. Das heißt, ich befinde mich, wenn ich quasi rausgehe aus der Schicht, also wir nennen es Schicht, in die wir uns da eintragen, befinde ich mich in dem Moment zu Hause und dann bewege ich mich sozusagen in dem Moment so raus aus dieser Welt, in der ich die letzten paar Stunden eingetaucht bin und bin dann erstmal in meinem eigenen Umfeld. Es ist wirklich so, dass nach den meisten Schichten hast du einfach nur das Gefühl, hey, das war cool, ich konnte gerade einfach hier ein, und wenn es nur ein Anruf war, den du hattest, ich konnte hier einem Menschen gerade helfen. Oder nach einer Nachtschicht auch gerne mal, ich konnte jetzt hier 10 oder 12 Menschen helfen. Das lässt einen sehr, sehr glücklich in der Regel zurück. Auch wenn das Herz manchmal klopft, auch wenn man dann sagt, boah, das war jetzt schon irgendwie eine krasse Situation. Es kommt aber natürlich auch vor, geben wir ja auch vorher tatsächlich die Triggerwarnung, bevor man sich bei uns bewirbt, dass Gesprächsthemen sich ergeben, die belastend sind. Das muss nichts unbedingt mit der Situation zu tun haben, konkret, aber trotzdem werden ja Gefühle, Erlebnisse, Erlebtes geäußert. Und das nimmt einen definitiv manchmal auch mit in so einer Situation, bis hin dazu, dass natürlich auch Momente entstehen, die einen mitnehmen. Und Dazu gehört natürlich auch sowas wie einfach, du merkst, die Person wird jetzt da auf einmal angesprochen, berührt, belästigt, auch wenn es glücklicherweise nicht der Alltag ist tatsächlich, kommt sowas natürlich immer wieder vor. Und das hinterlässt einen auch so ein kleines Stückchen machtlos natürlich in dem Moment so. Warum passiert das da? Ich kann ja in dem Moment auch nichts aktiv dagegen tun. Und dann denkt man sich aber, okay, ich konnte trotzdem für den Menschen gerade da sein und wir haben da gemeinsam irgendwie diese Situation durchgestanden, auch wenn ich jetzt natürlich nicht unmittelbar betroffen war. Wir haben trotzdem bei uns, weil es einfach super wichtig ist, zum einen erstmal eine Ausbildung dafür etabliert. Das heißt, wir bereiten unsere Ehrenamtlichen sehr intensiv auch darauf vor. Das heißt, wir erklären, was es für Situationen geben kann und vor allem erleben die Neuen bei uns, nennen immer die Küken, die neu bei uns dazukommen, die haben in der ersten Phase immer eine persönliche Betreuerin oder Betreuer. Wir nennen die Paten bei uns, Paten und Patin. Das heißt, die ersten Gespräche führst du auch immer irgendwie betreut. Und da gibt es auch manchmal, also ich bin selber auch in der Ausbildung bei uns aktiv, da gibt es auch manchmal so diese Situation, du gehst danach in so ein Auswertungsgespräch, es klingt jetzt total verwaltungstechnisch, aber einfach, also wir gehen in einen gemeinsamen Call. Wir teilen den Anrufenden das natürlich auch mit, dass jemand am Anfang mit zuhört, eine zweite Person. Wenn die das dann nicht wollen, dann leiten wir das irgendwo anders hin weiter an einen ausgebildeten Ehrenamtlichen oder Ehrenamtliche. Und es gibt auch diese Momente, wo du dann die Webcam anmachst und du guckst in die Augen deines Küken und du siehst, okay, das war gerade so eine Situation, da muss die Person erstmal schlucken, die du da gerade bei dir hast, quasi in deiner Obhut in Anführungsstrichen, also die du gerade versuchst da auf den Weg ins Heimwegtelefon zu begleiten. Und gibt es auch manchmal den Moment, wo man sagt, pass auf, ich würde gerne nicht den nächsten Anruf jetzt nehmen, ich brauche glaube einen Moment. Das heißt, das ist dieser eine Baustein, dass wir in der Ausbildung sehr auch darauf Wert legen, den Menschen erstmal zu erklären, was kann passieren und die Unterstützung für solche Momente zu geben. Das Wichtigste ist eigentlich, egal was passiert, du hast keine Schuld an dem, was passiert, weil auch das in extremen Situationen natürlich dann aufploppt. So, habe ich da irgendwie jetzt falsch reagiert? Hätte ich da irgendwie was machen sollen? Ganz unangenehm sind natürlich die Anrufe, wo plötzlich das Gespräch zwischendrin abbricht. Wenn jetzt vorher keine Gefahrenlage vorgelegen hat, rufen wir da jetzt auch nicht die Polizei, sonst würden wir mehrfach am Abend wahrscheinlich die Polizei kontaktieren. Das lässt einen auch immer doof zurück. Und dann haben wir zusätzlich darüber hinaus bei uns intern tatsächlich ein Awareness-Team etabliert. Also wir haben die Möglichkeit für unsere Ehrenamtlichen, dass man sich nach einem schwierigen Telefonat, was einen belastet hat, daran wenden kann an das Team und innerhalb von in der Regel 1-2 Tagen hat man da jemanden aus dem Team, der sich mit einem Kontakt setzt, einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn da jetzt gerade passiert. Das reicht in den meisten Fällen auch schon aus, das einfach nochmal wiederum mit jemandem teilen zu können. Was war denn das hier gerade für eine Situation oder vor 2 Tagen, was war das für eine Situation? Mit welchen Gedanken lässt mich das jetzt zurück? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil auch unseres Vereins, dass wir aufeinander auch intern aufpassen. Auf die Leute. Das ist jetzt nicht nur einfach, ja, du bist da halt einer von vielen unten, sondern wir haben auch eine Community in uns und das ist, glaube ich, auch das, was ganz, ganz viele Menschen beim Heimwegtelefon bewegt, dass sie da einer Gemeinschaft sind, die eben das teilen, was ich vorhin auch sagte, und die aufeinander Acht gibt, aufeinander aufpasst und füreinander auch in solchen Momenten dann da ist.
Und wenn man jetzt zum Beispiel zugehört hat und sich so denkt, Mensch, dieser kleinen Community, internen Community würde ich gerne beitreten, wo soll man denn da am besten sich hinwenden? Also du hast vorhin schon angesprochen, so über Instagram, wahrscheinlich eher schwierig, oder? ist es da eher die E-Mail-Adresse?
Wir haben dafür tatsächlich einen relativ umfangreichen Bewerbungsprozess gebaut. Auch das klingt jetzt wieder super bürokratisch. Wird er vielleicht im ersten Moment auch irgendwo empfunden, aber wir müssen natürlich auch gucken, okay, wer kommt denn in das Ehrenamt? Was sind das für Menschen? Nicht, weil wir jetzt primär jemand was Böses unterstellen möchten. Wir wollen natürlich auch gucken, dass die Menschen, dass wir, wie drückt man das aus? Der Weg, wenn man zu uns rein möchte, geht tatsächlich über unsere Website. Dort haben wir einen quasi Bewerbungsportal zum Mitmachen gestaltet. Dort findest du erstmal ganz, ganz viele Informationen zum Ehrenamt. Was machen wir eigentlich? Wie läuft das ab? Wie läuft auch dieses quasi Bewerbungsverfahren ab? Und uns ist es wichtig, dass die Menschen auch wirklich das alles vorher einmal lesen, auch wenn es eine Menge Text ist. Aber man muss ja auch viel Text dann später irgendwie anhören. Das ist zumindest schon erstmal so das Erste, was man ja können sollte, auch damit klarkommen, wenn man erstmal eine Menge Informationen so bekommt. Uns ist es aber vor allem einfach wichtig, dass die Menschen, die bei uns anfangen, wissen, worauf sie sich einlassen. Auf das Negative, aber auch auf das Positive. Dass sie also auch wissen, was sie erwarten kann, welche Eigenschaften vielleicht man mitbringen sollte, wo man sagt, dann bist du nicht geeignet. Wenn dir das Probleme macht, dann ist es vielleicht auch einfach nicht das Richtige. Also es gibt durchaus Menschen, die möchten eigentlich gerne helfen, aber ja, wenn du, was ich vorhin angesprochen habe, wenn du einfach in bestimmten Gefahrensituationen so Blockaden bekommst und so in Panikattacken selber verfällst, das ist nichts, was wir jemandem vorwerfen wollen, aber dann ist es natürlich nicht das richtige Ehrenamt in dem Moment. Und das haben wir alles zusammengestellt. Das sollte man sich auf jeden Fall erstmal alles ganz in Ruhe durchlesen. Nimm dir die Zeit, nimm dir 1-2 Tage, denk auch nochmal drüber nach, sprich mit Freunden darüber, über das Angebot, kannst du dir das vorstellen oder nicht.
Ich finde auch, so ein erster Indiz ist vielleicht auch, wenn du die Person im Freundeskreis bist, die eben so eine kleine Heimweg-Telefonstation ist. Na, also ich werde zum Beispiel auch super oft angerufen, abends, nachts, keine Ahnung, um dann vielleicht so ein bisschen die Person zu begleiten oder vielleicht auch die Angst rauszunehmen, eben im Freundeskreis, dann, wenn die Freunde noch erreichbar sind. Aber zum Beispiel ich persönlich könnte es mir einfach rein beruflichen von den Zeiten gar nicht vorstellen. Also da würde es bei mir eben beim Ehrenamt scheitern. Aber super wichtig, dass ihr das in der Webseite aufgegriffen habt und eben nochmal betont und auch du an der Stelle, obwohl du gesagt hast, ey Leute, wir brauchen dringend ehrenamtliche Helfer, trotzdem nochmal appellierst zur Vernunft, ne, und eben guckst, ist das denn wirklich dann auch das Richtige? Weil euch nützt es ja auch nichts, wenn ihr jetzt auch vielleicht nach dem Podcast Klopf auf Holz, ne, aber keine Ahnung, 10 Nachrichten bekommt, aber 10 davon einfach ja eher aus einem Impuls raus sind und gar nicht so gut überlegt, ja.
Genau, also der Impuls ist in der Regel nicht so gut. Man sollte das wirklich sich überlegen. Tatsächlich sagen wir auch einmal vorher anrufen. Man kann das ja auch sagen, hey, ich wollte das jetzt, Romina, du hattest am Anfang gesagt, einfach mal ausprobieren, auch um mal zu wissen, wie das ist. Kann man am Anfang ja einfach sagen, hey, pass auf, ich wollte das tatsächlich gerade nur mal ausprobieren. Wenn gerade irgendwie bei euch Land unter ist, sag mir das gerne. Ich wollte es einfach nur mal für mich checken, wie das ist, weil ich auch überlege, mich vielleicht bei euch zu bewerben. Überhaupt gar kein Problem. Offene Kommunikation ist in allen Belangen da sowieso der richtige Weg. Aber was du gerade gesagt hast, Shannon, ist halt der nächste sehr, sehr kritische Punkt. Viele unterschätzen es dann natürlich, was eben so diese Arbeitszeiten in Anführungsstrichen bei uns betrifft. Also dieses abends, nachts dann da aktiv zu sein. Es sind ja in Anführungsstrichen nur 8 Stunden im Monat. Wir sagen so, insgesamt läuft es dann so auf 12 Stunden hinaus, die man insgesamt reinsteckt, aber 8 Stunden, die man sich eintragen soll bei uns im Dienstplan, davon 3 Stunden in der Nachtschicht von 0 bis 3. Und das kann halt einfach nicht jeder so einfach machen. Also wir erleben es immer wieder, gerade wenn kleine Kinder im Spiel sind, das geht halt einfach nicht. Da ist man froh, wenn man irgendwie mal schlafen kann eine Nacht. Das meint niemand böse, aber das funktioniert dann halt einfach nicht. Auf der anderen Seite, es ist für ganz viele Leute eben auch gerade das ideale Ehrenamt. Also wir leben es immer wieder, und das war auch bei mir so, dass es ja Leute gibt, die würden gerne was tun, die haben aber einfach aufgrund ihrer Lebensstruktur und Arbeitsstruktur Probleme, in Ehrenamt zu finden. Also ich arbeite im Schichtbetrieb, ich habe so 2-3 Wochen im Voraus meinen Dienstplan. ich kann halt nicht jeden Samstag auf dem Sportplatz stehen und Kuchenbasar machen. Das geht bei mir einfach nicht. Ich muss auch am Wochenende arbeiten. Ich kann das nicht so planen, dass das Sinn ergeben würde. Und da kann das Heimwegtelefon eine wirklich tolle Möglichkeit sein, weil du eben auch außerhalb sonst üblicher Zeiten das Ehrenamt ausüben kannst, weil du es dir selber einteilen kannst, also im Rahmen der verfügbaren Plätze in der Schicht kann ich sagen, okay, an dem Tag möchte ich 3 Stunden machen, da möchte ich 4 Stunden machen. Das kann man frei wählen. Insofern ist es auch für viele Leute eben ja die Möglichkeit, ein Ehrenamt zu finden in einem Leben, in dem sonst ein Ehrenamt wirklich nur schwer Platz haben würde.
Aber weißt du, was du gerade wirklich Wichtiges angesprochen hast? Zum Ende einer Gefährtinnenfolge, jetzt kommt der Test. Du hast Kuchen gesagt. Kuchenbasar. Wenn du eine Folge von Gefährtinnen gehört hast, dann wird dir bekannt sein, dass wir am Ende eines Podcasts immer etwas Süßes backen. Und das ist mit Romina meistens eine Waffel. Mit Elle ist es ein Crepe oder Pfannkuchen. Wir haben uns noch nicht geeinigt. Und bei dir wäre es wohl ein Kuchen. Aber ich möchte das Gespräch jetzt nicht so abwürgen und sagen, jetzt backen Kuchen. Sondern möchte nochmal einen Step kurz zurückgehen und sagen, danke, dass du uns den Einblick gegeben hast, den vielleicht viele erstmal auch durch eine eigene Recherche so nicht gehabt hätten für das Heimwegtelefon. Kritische Seiten angesprochen hast, wo man vielleicht, auch wenn man den Impuls hat, hey, ich möchte helfen, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, ich habe mich jetzt mal kurz selbst reflektiert und vielleicht leite ich es aber einer Freundin weiter, was auch ein Step ist, um zu helfen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch nochmal unterschiedlichste Situationen durchgegangen sind, durchgespielt haben und einfach geguckt haben, dass diese Statistiken, Zahlen und reale Gefühle und Gefahrensituationen, diese auch einzuschätzen, eine Relevanz hat eben, um darüber auch zu sprechen. Und ich persönlich kann nur sagen, ich werde euch einspeichern. Ich hatte euch noch nicht eingespeichert. Ich habe euch noch nicht auf der Kurzwahl wie Romina vielleicht. Aber ich werde es auch weiterempfehlen und hoffe, dass ihr diese Problematik intern mit eben den ehrenamtlichen Helfern so gut es geht geregelt bekommt, einfach weil das Angebot viel wertvoller ist, als dass es an bürokratischen oder strukturellen Strukturen scheitern darf. Ja.
In der Hoffnung, dass wir eben irgendwann auch tatsächlich für noch mehr Menschen und zu anderen Zeiten noch da sein können, lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen, na jetzt passt mir gerade nicht rein, aber manche erinnern sich dann auch in 2 Jahren wieder, erleben wir auch immer wieder, hey, ich habe da schon lange drüber nachgedacht und jetzt hat sich gerade alles bei mir so ergeben, dass ich sage, ich möchte jetzt auch was tun. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir alle einfach dranbleiben sollten, bei allen Problemen, die wir haben, was diese ganzen Thematiken betreffen, bei allen schlimmen Sachen und Zahlen, mit denen wir konfrontiert sind, überlegt, guckt, bleibt in Bewegung, bleibt in Gesprächen, einfach mit anderen Menschen und vielleicht findet ihr die Kraft, irgendwo einen Punkt zu finden, in dem ihr in dieser riesigen Gesamtthematik, in diesem riesigen Gesamtkomplex irgendwo einen kleinen Weg findet, irgendetwas Kleines zu machen. Und nichts ist zu klein, als dass es nicht trotzdem es wert wäre zu tun.
Das war aber schön. Das können wir jetzt nicht mehr toppen, deswegen backen wir jetzt Kuchen. Dankeschön.
Ich danke euch. War super schön mit euch. Danke, dass ich hier sein konnte.
Ja.
Aber Daniel, du musst noch den Kuchen backen.
Genau, du darfst jetzt Kuchen backen.
Ganz klar, Schmandmandarine.
Oh,
das kam schnell. Okay. Und gibt es da so eine geheime Zutat, die es irgendwie ganz speziell macht und dann sagt man, okay, das ist der Kuchen von Daniel oder so ganz klassisch gesehen?
Ich müsste ins Rezept gucken. Ich weiß, dass meine Freundin hat ihn veganisiert und ich habe es nicht gemerkt.
Sehr
gut. Sie sehr stolz ist. Nein, ich bin einfach riesiger Fan von Schmandmandarinenkuchen. Das ist einfach, oder ist es toll? Nein, es ist ein Kuchen. Es ist fantastisch. Vor allem, wenn er irgendwie einmal schon durchgekühlt ist. Das ist großartig. Mhm. Ich glaube, daran werde ich mich jetzt machen.
Und das wirst du jetzt machen?
Wie spät ist es? Okay, es ist wahrscheinlich zu spät. Der Rewe hat bis 22 Uhr offen. Das kann noch was werden.
Okay, 1, 2, 3, los. Dankeschön, bis ganz bald. Alle, die zugehört haben, wissen, was Daniel jetzt macht. Ja, und wenn ihr die Folge gehört habt, dann wurde der auch schon gegessen.
Es ist nie zu spät für Kuchen.
Genau.
Definitiv nicht. Und sehr auf dem Heimweg nimmst du noch einen Anruf an. Schön, finde ich gut. Danke, Daniel.
Dankeschön.
Danke euch.
Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.